durch welchen wir empfingen zweierlei, Gnade und Apostelschaft. Gnade hier wohl als Sündenvergebung zu verstehen, weil hier von der Begegnung mit Jesus Christus die Rede ist. Die Begegnung mit Jesus Christus im Evangelium. Da haben wir Gnade empfangen, Vergebung der Sünden. Aber wer Gnade empfangen hat, der hat noch etwas empfangen, Apostelschaft. Nicht Paulus nur ist Apostel, sondern jeder von uns ist Apostel. Was ist Apostelschaft? Apostelschaft ist die Aufgabe des Missionars, das heißt der Sendung. Wir sind, weil wir an Jesus Christus glauben und Vergebung bekommen haben, von Jesus Christus Ausgesandte. Wir sind also nicht nur Nachfolger, Jünger, sondern auch wie die Jünger Jesu, Apostel oder Hingesandte, Hinausgesandte. Nun müssen wir unterscheiden allerdings zwischen dem Apostel Paulus, seiner Apostelschaft und uns und unserer Apostelschaft. Es gab sogar zwei Arten von Aposteln in der Gemeinde in der ersten Zeit. Solche wie Paulus, die ihre Botschaft direkt von Gott bekommen hatten, und andere Apostel, die in unserem Sinne Missionare waren. Wir mögen weder das eine oder das andere sein. Und dennoch hat jeder von uns die Aufgabe, von Jesus Christus weiterzusagen. Jeder von uns, sagt Paulus, ist Missionar in irgendeinem Sinne, im allgemeinen Sinne natürlich. Einige sind es im verstärkten Sinne, im verstärkten Maße. Die sollen, wie Barnabas und andere, Timotheus, Titus, auch tätig sein in der Verkündigung des Evangeliums. Und wir beten für solche Missionare auch heute noch und unterstützen sie. Aber daneben hat jeder von uns die Aufgabe der Apostelschaft. Wozu dient Mission oder Apostelschaft? Zwecks Aufrichtung des Glaubens, des Gehorsams des Glaubens. Der Glaube führt zum Gehorsam. Für Paulus sind Glaube und Gehorsam nicht auseinanderzuhalten. Unter allen Völkern sollen Menschen zum Glauben kommen und durch den Glauben zum Gehorsam gegen Jesus Christus. Hier sieht man schon, dass die Gerechtigkeit, die durch Vertrauen gewonnen wird, sichtbar werden soll im Gehorsam, nicht wahr? Der Gehorsam des Glaubens soll aufgerichtet werden. Das soll die Frucht der Mission sein, irgendeines Zeugnisses für Jesus. Des Glaubens für seinen Namen oder in seinen Namen hinein, unter allen, die von den Völkern sind, unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Das sind Menschen, die gerufen wurden zu Jesus Christus und dem Ruf gefolgt waren. Es gibt zwei Arten von Gerufenen. Es gibt solche, und das sind alle Menschen, die zu Jesus gerufen werden durch das Evangelium. Alle Menschen werden gerufen durch das Evangelium. Der Ruf gilt alle. Aber die Bezeichnung Gerufene bekommen nur die unter allen diesen, die dem Ruf des Evangeliums folgen, ihm Folge leisten. Die werden in der Heiligen Schrift versehen mit der Etikette Gerufene. Und in diesem Sinne gebraucht Paulus dieses Wort im Römerbrief. Er wird es wieder gebrauchen. Und dann ist es gut, wenn wir wissen, was er da meint. Das sind die unter allen Menschen, die auch gerufen sind, die dem Ruf gefolgt sind, die sich bekehrt haben, die umgekehrt sind, auf Jesus hörten, sich rufen ließen. Jetzt kommen wir zu den Gegrüßten. Die haben wir im ersten Teil von Vers 7. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Wiederum ist es wichtig, dass wir die altdeutsche Vorsilbe be weglassen Und die heutige Vorsilbe, die wir gewohnt sind zu gebrauchen, ge, behalten oder einsetzen. Denn wenn Sie hier berufen lesen, dann haben, bekommen Sie ein falsches Verständnis, wenn Sie Deutsch kennen. Und das kennen wir ja. Wenn wir heutiges Deutsch denken hier, dann werden wir nicht zurechtkommen mit dem, was Paulus hier meint. Denn es geht nicht um Berufung, um Bestimmung. Ja? Du und du bist zum Heiliger berufen. Nein, es geht um gerufen sein und wer immer will, darf kommen und wer kommt, ist dann wird zum Heiliger gemacht. Ja? Er ist ein gerufener Heiliger. Nicht von vornherein bestimmter berufen. So wie man eine Firma jemanden in die Administration beruft oder jemand zum Pfarrer berufen wird. Nicht so. Sondern gerufen. Wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja? Von dort her haben wir dieses hier zu verstehen. Damit wir nicht keine falschen Auffassungen hier bekommen. Gerufene Heilige sind sie. Aber sie sind jetzt Heilige, weil sie sich rufen ließen. Und sie sind Geliebte Gottes. Sind denn nicht alle Menschen geliebt? Heißt es nicht in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt? Wieder haben wir einen Unterschied zwischen allen und einigen. Alle sind geliebt, aber nicht alle sind Geliebte. Alle sind gerufen, aber nicht alle sind Gerufene. Die, die sich lieben lassen, sich rufen lassen, und in die Familie Gottes sich einverleiben lassen, die heißen in diesem selektiven, besonderen Sinne Geliebte. Das sind Kinder Gottes. Als Kinder Geliebte sind sie. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Das sind die Empfänger des Briefes. Es fällt vielleicht auf, dem einen oder dem anderen, dass das Wort Gemeinde hier fehlt. Vielleicht weil wir keine einheitliche Gemeinde in Rom haben. Und so werden die Leute im Einzelnen angesprochen, in ihrer Mehrzähligkeit, anstatt als eine Einzahl. Vielleicht deswegen. Und im zweiten Teil des Verses haben wir das Gruß. Gnade werde euch zuteil. Aber sie haben doch schon Gnade bekommen, nicht wahr, was denn? Als Vergebung, ja. Brauchen wir denn noch immer Vergebung? Ja, wir brauchen immer noch Vergebung, insofern, als wir noch in Sünde fallen, darf diese Gnade unser Teil sein. Das wird wohl Paulus auch gemeint haben. Gnade dürft ihr immer wieder erleben, wenn ihr, wie Johannes es in 1. Johannes 1 sagt, wenn ihr mal sündigt, oder bis Kapitel 2, Vers 1. Aber Gnade braucht man auch nach der Vergebung. Zum Dienst, zum Leiden, zu allerlei Bedrängnis und Stress und Verantwortung, Befähigung. Jesus sagt zu Paulus, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Deshalb reicht seine Gnade aus. Meine Gnade ist für dich ausreichend, weil sie Kraft ist. Gnade ist Kraft zum Leiden, zur Verantwortung, zum Dienst. Was immer wir brauchen. Gnade werden euch zuteil, für alles im Leben. Gnade braucht man für alles. Aber auch Friede. Und die Reihenfolge ist natürlich bezeichnet. Friede kommt nach Vergebung. Friede aus Prosperität, und auch das ist Friede. Im Hebräischen ist Shalom auch Wohlergehen. Geht es dir wohl, lässt Luther grüßen nach dem Alten Testament, wenn er da so eine Geschichte erzählt, im Hebräischen Shalom, dann wird übersetzt, geht es dir wohl? Ja? Wohlergehen. Ja? Nach dem Krieg und Jahre danach war es wohltuend, von Deutschland in die Schweiz zu kommen. Dann merkte man, so sieht ein Land aus, das nur nicht zerstört wurde, das weiter prosperieren durfte. Wir wissen, es war nicht ganz so im Lärm des Krieges, aber es war wenigstens nicht beschädigt und konnte dann gleich danach wieder vorwärts. Friede ist nicht nur Mangel an Spannungen, sondern auch das, was die Atmosphäre mit sich bringt. Vorwärts Aufgehen, Prosperität, Wohlergehen, Gnade und Friede. Gnade bringt Vergebung und dann Friede. Gnade bringt Befähigung und deshalb auch das, was der Dienst bringt. Aber die beiden kommen nicht von Paulus, sondern von Gott. Paulus kann keine Gnade geben, kann keinen Frieden spenden. Paulus ist kein Priester in diesem Sinne, kein Mittler zwischen Gott und Menschen, so groß er auch sei als Apostel. Auch Petrus könnte das nicht tun. Auch Maria nicht, niemand. Gnade und Friede kommen nur von Gott, dem Vater. Gott sei Dank von unserem Vater jetzt und von dem Herrn Jesus Christus. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil im Eingang, Groß B. Paulus zeigt sein Interesse an den Christen in Rom, sein Interesse an den Christen in Rom. Nach dem Gruß drückt er nun sein Interesse aus, in den Versen 8 bis 12. 8 bis 12. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass in der ganzen Welt von eurem Glauben erzählt wird. Es war wohl nicht nur, weil sie eifrige Christen waren, sondern weil Nachrichten von Rom natürlich etwas leichter in die Welt gingen als von irgendeiner anderen Ecke im Reich. Darin aber ist zu sehen die strategische Wichtigkeit von Rom. Ja? Hier kann man sehen, wie zentral Rom liegt und wie wichtig es für Paulus ist, auch dieses Gegebene zu benutzen, dass in der ganzen Welt von eurem Glauben erzählt wird, denn Gott ist mein Zeuge, in Klammern, dem ich diene in meinem Geiste, in der guten Botschaft seines Sohnes, wie ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit bei meinen Gebeten pflege, ob es mir wohl endlich einmal durch Gottes Willen vergönnt sein möchte, zu euch zu kommen. Auch in Rom die gute Botschaft zu sagen. Entschuldigung. Ich habe übersprungen, ich habe ein Blatt hier. Zu euch zu kommen, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch geistliche Gnadengaben mitteile zu eurer Befestigung. Das heißt aber, Zuspruch mitzuempfangen unter euch durch den in uns gemeinsamen Glauben, den euren und den meinen. Jetzt hat er schon begonnen, typisch paulinisch ein bisschen umständlich zu formulieren, nicht wahr? Jetzt hatten wir schon Schwierigkeiten mitzukommen, nicht wahr? Nun noch einmal Vers 9. Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geiste, in der guten Botschaft seines Sohnes, wie ich ohne Unterlass euer Gedenke. Wenn man Gott im Geiste dient, in seinem Geiste, nicht im Heiligen Geiste, in unserem Geiste, auch im Heiligen Geist natürlich, aber hier spricht Paulus von seinem eigenen Geist. Wenn man Gott in seinem Geiste dient, für Gott da ist, dann kann man den priesterlichen Dienst des Gebetes auch tun. Das heißt, für andere zu beten, ist ein Teil priesterlichen, geistlichen Dienstes. Das können wir von Paulus hier lernen. Zu beten. Und in Vers 11 wird gesprochen von einer geistlichen Gnadengabe. Zwei Wörter hier, nicht nur geistliche Gabe. Es gibt Leute, die übersetzen das griechische Wort Charisma als geistliche Gabe. Das ist nicht ganz genau genug. Hier sind zwei Wörter, auf der einen Seite Gnadengabe und nicht Geistesgabe. Genau genommen spricht die Schrift nicht von Geistesgaben. Das ist eine von Menschen gewählte Formulierung,
wobei zwei Wörter gekreuzt werden.
Ja? So wie wenn Sie zwei Rassen kreuzen würden, dann haben Sie etwas Neues. Ja? Aber diese zwei Rassen sollten auseinanderhalten. Im ersten Korintherbrief. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber ich wollte nur sagen, genau genommen spricht die Bibel nicht von Geistesgaben. Aber sie spricht von Gnadengaben und von geistlichen. Oder von geistlichen Phänomenen. Hier geht es um eine geistliche Gnadengabe. Das heißt, es gibt Gnadengaben, die sind natürlich, wie mein natürliches Leben. Ihr natürliches Leben ist eine Gnadengabe, wenn Sie Christ sind. Wenn nicht, dann ist es keine Gnadengabe. Das ist etwas Natürliches. Das Helfen mit der Hand, das Geld geben und so weiter, das ist eine natürliche Sache. Dient der geistlichen Mission und so weiter, aber ist etwas Natürliches an und für sich. Aber hier spricht Paulus nicht von einer natürlichen Gnadengabe in der Gemeinde Jesu, sondern von einer geistlichen. Und mit dieser geistlichen Gnadengabe, die er hat, mit seiner Befähigung, mit seiner Berufung, mit seinem Dienst, will er in Rom geistlich dienen. Das sagt er in Vers 11. Wozu? Zu eurer Befestigung. Das ist die erste Absicht. Er meldet seinen Dienst, seinen Besuch an und sagt, wenn ich dort bin, möchte ich dazu beitragen, dass ihr noch fester werdet im Glauben. Aber dazu braucht es Befähigung, meine geistliche Befähigung, die will ich einsetzen für euch, damit ihr noch fester seid im Glauben an Jesus Christus. Paulus will nicht dort Gnadengaben verteilen, er will mit seiner Gnadengabe dort dienen. Vers 12. Und das ist so schön von Paulus. Das heißt aber, Zuspruch mitzuempfangen. Er will, dass die Leute dort getröstet und aufgebaut und befestigt werden. Aber er rechnet auch damit, dass wenn er dort ist, er auch etwas von diesem Besuch haben wird. Sie werden ihm dienen. Paulus ist Bruder unter Brüdern. Das wollen wir immer bleiben. Wie immer die Verantwortung auch aussehen mag, in der Gemeinde sind wir alle Brüder. Brüder unter Brüdern, Schwestern unter Brüder und Schwestern, unter Brüder und Schwestern. Wir sind alle Glieder, Mitglieder am Leib Jesu. Das anerkennt Paulus hier. Er ist zwar Apostel, aber im Dienst. Und als Dienst, als Dienender ist er Bruder und rechnet auch mit ihrem Dienst an ihm. Das heißt aber, Zuspruch mitzuempfangen unter euch. Und alles geschieht durch Glauben. Wenn er ihnen dient, geschieht das durch seinen Glauben. Was heißt Glauben? Nicht in dem Sinne, ich habe meinen Glauben. Nicht Inhalt des Glaubens. Wir müssen unterscheiden, Glaube als Tätigkeit, und Glaube als Gegenstand. Im heutigen christlichen Raum wird Glaube meistens als der Gegenstand von Glauben verstanden. Das, was man glaubt, heißt der Glaube, nicht wahr? Deshalb sagt man, wir haben unseren Glauben. Das heißt, wir haben etwas, das wir glauben. Das macht uns zu Christen, sagt man. Aber wenn überhaupt, dann in wenigen Fällen dürfte das der Sinn von Glaube sein oder Glauben im Neuen Testament. Wenn hier von Glauben gesprochen wird, dann ist das die Tätigkeit, das Glauben an Jesus. Und dann wird es praktischer. Mit anderen Worten, wenn Paulus in Rom dienen will, dann muss er sein Vertrauen in Jesus einsetzen. Er kann das nur durch das Vertrauen in Jesus. Die Aufgabe ist viel zu groß. Ob sie nun groß oder klein ist, ob sie von Paulus geschieht oder von römischen Christen, jeder von uns muss im Vertrauen dienen. Es braucht Vertrauen in Jesus. Das können wir nicht, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Es muss alles in der Abhängigkeit von Jesus geschehen. Das lernen wir hier gleich im ersten Kapitel, hier im Eingang von diesem großen Mann, Paulus. Wir kommen zum nächsten Abschnitt innerhalb des Einganges. Groß C. Paulus
bespricht hier seinen künftigen Besuch. Er sagt ihnen, dass er beabsichtigt, sie zu besuchen. Ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass ich mir oftmals vornahm, zu euch zu kommen und bis heute verhindert wurde, damit ich auch unter euch etwas Frucht haben möchte, so wie auch unter den übrigen aus den Völkern. Den Griechischen sowohl als den Nicht-Griechischen, den in Weisheit Gebildeten sowohl als den nicht in Weisheit Gebildeten bin ich ein Schuldner. Daher bin ich, so viel an mir liegt, nur zu bereit, auch in Rom die gute Botschaft zu sagen. Denn ich schäme mich der guten Botschaft Christi nicht. Denn sie ist Kraft Gottes zur Rettung einem jeden, der glaubt, den Juden zuerst wie auch dem Griechischen. Wichtig ist hier besonders Vers 15. Übrigens der Ausdruck Grieche oder Griechischer. Warum gebraucht Paulus ihn? Warum sagt er Griechen und Nicht-Griechen, wäre er ein Schuldner? Warum spricht er nicht von Römern oder von anderen? Weil alle Menschen, alle Bürger im Römischen Reich als Griechen galten oder als Griechische galten. Griechen waren genauer die Leute in Griechenland. Griechisch war jeder im Römischen Reich, der dort zu Hause war, als Bürger oder praktisch als Bürger. Denn Griechisch war die Sprache bis nach Rom hin des ganzen Römischen Reiches. Und deshalb auch, weil Sprache Kultur mit sich bringt, die Kultur des Römischen Reiches griechisch war. Das heißt, man nennt einen Bürger des Römischen Reiches einen Griechischen. Demgegenüber ist ein Nicht-Griechischer ein Ausländer, jemand, der von außerhalb der Grenzen des römischen Imperiums kommt. So teilt er nun die Leute in der Welt auf und er sagt, er ist allen Leuten der Welt ein Schuldner. Denen, die im Römischen Reich wohnen und denen, die außerhalb des Römischen Reiches wohnen. Und dann teilt er sie noch einmal auf. Gebildeten und Ungebildeten. Ob in Weisheit gebildet oder nicht in Weisheit gebildet, ich will allen Menschen das Evangelium sagen. Und dann teilt er sie gleich auf in noch einmal in zwei Kategorien, Juden und Griechischen. Das ist die biblische Aufteilung, zusammen mit der für seine Zeit modernen. Denn die Völker waren ja aufgeteilt in ein kleines Volk und alle anderen Völker, die Goyim. Und so will er seinem eigenen Volk auch das Evangelium bringen, aber auch allen anderen Menschen. Daher bin ich, so viel an mir liegt, nur zu bereit, auch in Rom die gute Botschaft zu sagen. Nur zu bereit. Gott gebe es, dass jeder von uns dieses sagen kann. Ich bin nur zu bereit, das Evangelium zu sagen, die gute Botschaft. Evangelium heißt gute Botschaft. Warum ist Paulus bereit, die gute Botschaft zu sagen? Was macht uns bereit zum Zeugnis? Die Überwindung der Scham. Denn ich schäme mich nicht. Und was hilft uns, die Scham zu überwinden? Dass sich schämen. Dass sich beschäftigen mit der Kraft des Evangeliums. Kennen wir sie? Ja, wir haben sie kennengelernt, weil wir Christen geworden sind. Aber kennen wir sie täglich? Vers 17. Von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit, weil von Glauben zum Glauben. Ja. Die Kraft des Evangeliums muss tagtäglich erlebt werden. Dann muss man sich nicht schämen, dann kann man auch Zeugnis ablegen. Wenn man nicht nur etwas hat, worüber man Zeugnis ablegen kann, in dem Sinn, dass man mal zu Jesus kam, sondern weil man ihn immer wieder erlebt. In den Versen 16 bis 18, da haben wir nun unserem vierten Unterabschnitt, Groß D, da haben wir den Hauptgedanken des Schreibens. Vers 16 bis Vers 18, Sie merken, unsere Einteilung, was Verse betrifft, überlappt immer wieder. Also in Vers 16 und 17 hauptsächlich gibt uns Paulus sein Thema an, den Hauptgedanken seines Schreibens. Ich schäme mich der guten Botschaft Christi nicht, denn sie ist Kraft Gottes zur Rettung. Für wen ist die Kraft Gottes zur Rettung? Einem jeden, der glaubt. Nur dort. Wissen Sie, die Bibel hat Kraft, das Wort Gottes hat Kraft. Aber nur dort, wo man die Kraft wirken lässt. Eine Maschine mit einem Motor hat Kraft. Aber sie ist ruhende Kraft, bis sie in Gang gesetzt wird. Und dann hat sie wirkende Kraft. Das Evangelium hat Kraft, aber sie ist verschlossen, die Kraft. Bis man es einmal anwendet. Sie können noch die besten Lieder singen von der besten Seife. Aber wenn Sie die nicht gebrauchen, dann hilft all das Singen nicht. Ne? Und all diese Reklame nichts. Ja? Jemand sagt, Jesus hilft uns nichts. Ein bekannter französischer Autor namens Revel schreibt, weder Jesus noch Marx helfen uns. Wir brauchen funktionierende Demokratie. Vergisst aber ein bisschen Geschichte, dass die funktionierende Demokratie nur durch Jesus Christus kam. Viele Leute haben nichts mehr für Jesus übrig, der hat uns doch nicht geholfen. Juden sagen, schauen Sie mal, was es angerichtet hat. 2000 Jahre haben wir schon Jesus. Und wie sieht die Welt aus? Wieder zurück zum Beispiel Seife. Sie können große Lager von Seife haben, wenn niemand sie holt und gebraucht, dann bleiben alle Gesichter schmutzig. Ja? Sie können Seife in die dritte Welt schicken, aber wenn die nicht verteilt wird, laufen die Kinder immer noch so rum, wie sie früher hatten. Nicht wahr? Wenn niemand Jesus in sein Leben aufnimmt, dann geschieht keine Reinigung, kein Waschen, keine Veränderung. Und weil man das nicht tut, weil das Herz so rebellisch ist gegen Jesus, schimpft man weiter. Ja? Jesus wird noch das letzte Wort bekommen. Aber inzwischen, sagt Paulus, rufen wir. Das Evangelium ist Kraft Gottes zur Rettung. Jedem, der glaubt. Der Hebräerschreiber sagt, es muss mit Glauben vermengt werden, das Wort Gottes. Den Juden zuerst. Warum? Hat Gott Favoriten? Nein. Aber Gott hat einen Plan. Und er hat gebraucht Mittel. Gott ist ein denkender Gott. Er könnte alles zu gleicher Zeit machen, aber er tut das nicht. Erst dies, erster Tag dies, zweiter Tag dieses, dritter Tag dieses, vierter Tag dieses. Nicht wahr? Reihenfolge. Und dann ruft er sich einen Abraham, macht aus diesem Abraham ein Völkchen und durch dieses Volk will er alle anderen Völker segnen. Das ist sein Plan. Die Juden sind die besten Missionare. Das haben wir schon lange vergessen. Deshalb haben wir nicht Juden bekehrt, das heißt zum Glauben geführt. Gemeinde Jesu müsste sich mehr auf Juden konzentrieren. Dann könnten wir die Welt viel schneller evangelisieren. Das ist Gottes Plan, immer noch. Juden zuerst. Warum? Weil sie missionieren sollen. Weil die sofort missionieren können. Wenn die einmal zum Glauben kommen, das dauert vielleicht ein bisschen länger als bei ihren Mitheiden dort auf der anderen Seite der Straße. Aber kommt der einmal zum Glauben, dann hat der einen Vorrat. Und er kann das Evangelium sagen in einer Weise, die kein anderer vielleicht es sagen könnte. Nun gibt es auch heidnische Juden, solchen, die wie Juden im Bereich des Evangeliums aufgewachsen sind. Wenn die zum Glauben kommen, können die schneller Zeuge sein. So gibt es auch diese. Aber wir sollten strategisch denken, das lehrt uns Paulus hier. Wir merken auch anhand von Vers 16 und 17, wo es heißt, denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, aus Glauben zum Glauben, in der Bekehrung aus Glauben, im Glaubensleben zum Glauben, so wie geschrieben steht im Buche Habakuk, aus dem Glauben wird der Gerechte leben, zum Leben kommen und dann sein Leben führen. Im Evangelium geht es also um Heil. Das heißt, dem Menschen droht der Tod. Siehe Vers 18. Vers 18 begründet, Vers 17. Denn es wird enthüllt der Zorn Gottes vom Himmel. Und deshalb braucht es Rettung. Sehen Sie? Dem Lichte des wolkigen Himmels, von dem der Zorn hinausgeht, braucht es Rettung. Weil der Tag des Herrn kommt, sagt Joel, deshalb braucht es vorweg Rettung. Und deshalb kommt Jesus, damit man von diesem Tag des Zorns Gottes befreit werden kann. Weil es Drohung, Tod gibt, wegen der Sünde, wegen der Ungerechtigkeit, Vers 18, der Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, das ist Sünde. Weil der Zorn Gottes über die Sünde droht, deshalb braucht es Heil. Heil ist Leben statt Tod. Es braucht Gottes Kraft, um dieses herbeizuführen. Der Weg zum Leben ist Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit wird durch den Glauben erlangt. Also, es geht um Leben und nur gerechte Leben. Und nur durch den Glauben wird man gerecht. Durch den Glauben wird man gerecht, durch Gerechtigkeit lebt man. Das will Paulus in diesen zwei Versen sagen. Jetzt kommen wir zum zweiten Hauptabschnitt des Römerbriefes, beginnend mit Vers 18. Dieser Abschnitt geht, wie gesagt, bis zu Kapitel 3, Vers 20. Hier bespricht Paulus die Not der Menschen, ihre Heilsbedürftigkeit. Der Mensch braucht Gottes Heil, Gottes Rettung. Unter Groß A wollen wir das Augenmerk noch einmal auf Vers 18 richten, wo Paulus eine allgemeine Aussage macht. Vers 18 ist gleichsam so der Titel für den ganzen Abschnitt. Es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Und diese Aussage wird er jetzt belegen. 1, 2, 3. Beweisen, dass alle Menschen unter dem Zorn sind und warum alle Menschen unter dem Zorn sind. Dies ist die allgemeine Aussage. Der Tod droht. Wem? Dem Ungerechten. Dem, der das Gesetz nicht einhält. Dem Sünder. Ungerechtigkeit ist ein Synonym für Sünde. Groß B, jetzt ein längerer Abschnitt. Der Rest von Kapitel 1. In diesem Abschnitt wird er jetzt als erstes Vers 18 belegen. Jetzt wird Vers 18 in einem bestimmten Bereich ausgeführt. In den Versen 19 bis 32. Was tut Paulus hier? Er zeigt, dass der abgefallene Mensch unter dem Gericht Gottes steht. Der abgefallene, von Gott abgefallene Mensch steht unter dem Gericht Gottes. Der grobe Sünder, den haben wir hier, da fängt Paulus an, mit den offensichtlichen Sündern, mit dem Heiden gleichsam. Aber dieser längere Abschnitt, den können wir wieder aufteilen, nämlich in zwei Hauptteile. Verse 19 bis 23, der Abfall, und dann ab Vers 24, die Dahingabe. Der Mensch sagt Nein zu Gott und Gott sagt Ja zu seinem Nein. Das ist das Furchtbare. Wenn Gott Ja zu unserem Nein sagt, ja, wohl dem Menschen, wo dieses Ja noch nicht das letzte Jahr ist, ja, also nicht das letzte Nein zum Menschen überhaupt ist. Das ist es hier nicht. Manchmal ist es das. Also Verse 19 bis 23. Der Mensch fällt von Gott ab. Wir lesen. Ist Vers 23. Aus dem Grunde, dass das von Gott Kennbare in ihnen offenbar ist oder sichtbar ist, denn Gott offenbarte es ihnen oder ließ es erkennbar werden, denn seine Unsichtbarkeiten werden von der Erschaffung der Welt an mittels des Gemachten mit dem Auge der Vernunft geschaut. Was? Seine immerwährende Kraft und auch seine Gottheit, so dass sie keine Antwort zur Verteidigung haben. Aus dem Grunde, dass sie, die Gott kannten, ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten, sondern in ihren Überlegungen auf eitlen Wahn verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Dabei hielten sie sich für weise und wurden zu Narren und tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ein für ein Abbild, eine Ähnlichkeit vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von Vierfüßlern und von Kriechendem. Dies ist die Geschichte des Heidentums. Wie wird man zu einem Heiden, wenn man aufhört, Gott zu verherrlichen? Paulus gebraucht hier in Vers 21 das Gegenteil oder spricht von dem Gegenteil von zwei Gebetsformen. Wir als Christen sollten hiervon lernen. Was ist das erste Gebot oder was sollten wir als erstes tun? Wir sollten Gott verherrlichen für den, der er ist. Egal, was er für uns getan hat, das allererste, das objektivste ist, dass Gott da ist. Und Gott sollte verherrlicht werden, weil er das ist, was er ist. Was ist er? Nun, da ist wichtig, dass wir nach Epheser 1 Gott kennengelernt haben. Da betet Paulus, dass wir Gott kennenlernen möchten. Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend, Gott ist ewig, Gott ist gut, heilig, liebevoll und so weiter und so weiter. Und das sollten wir im Gebet ins Gebet nehmen und Gott dafür verherrlichen. Da fängt es an. Wenn man Gott nicht mehr verherrlicht für den, der er ist, dann fängt das Heidentum an. Zweiter Schritt. Man dankt dann auch nicht mehr für das, was Gott für mich getan hat. Das sollten wir tun. Gott ist nicht nur da für alle, sondern ist da für mich. Und er hat so viel für mich getan und dafür will ich ihm danken. Dann können wir bei ihm bleiben, wenn wir Verherrlichende bleiben und dankbare Leute bleiben. Aber kommen wir noch einmal zurück auf Vers 19 und 20. Da sagt Paulus, dass das von Gott Kennbare an der Schöpfung zu sehen wäre. Und zwar ab Schöpfung der Welt. Der Adam und Eva konnten Gott in der Natur sehen. Für uns ist das schwerer. Aber Paulus verneint nicht, dass es möglich wäre. Wenn man sich nur offene Augen geben lässt, und immer wieder ist das geschehen, Menschen haben da ein Auge für Gott bekommen, wenn sie ein Auge offen hielten für die Schöpfung. Ja. Was sieht man dann von Gott an der Schöpfung, wenn man ein offenes Auge für Schöpfung und Gott hat? Man sieht Kraft. Es braucht Kraft, um alles dieses zu Wege zu bringen. Ja. Und wenn man da weiterdenkt, kommt man zu einer Person. Denkt man an die Gottheit. Im zweiten Kapitel wird er noch einen anderen Aspekt hineinbeziehen, nämlich unser Gewissen, dass etwas Objektives wie eine Person in uns, vor uns ist. Aber hier denkt er jetzt zunächst an die Schöpfung. Das wäre dort zu finden, wenn man offene Augen für Gottes Schöpfung hat. Aber der Mensch hält sich selbst für weise, anstatt dass er Gott für weise hält und wird dabei zum Narren. Und da braucht man nur in die Zeitungen um sich zu schauen, und dann sieht man Beispiele genug hiervon, wie das aussieht, wenn Menschen Schritt für Schritt weg, von Gott wegkommen. Nun, wir haben allerlei Typen unter uns. Wir haben Menschen, die noch nicht so weit sind, wir haben Menschen, die weiter weg sind von Gott. Hier denkt Paulus an die, die schon weiter weg sind. Aber dies sind die Schritte. Tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ein für ein Abbild, das heißt eine Ähnlichkeit von vergänglichen Menschen. Der Vertausch, der große Umtausch. Dann haben wir die Dahingabe in den Versen 24 bis 32. Der Mensch wendet sich von Gott ab und dann wendet sich Gott von ihm ab. Darum, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat, heißt es in Vers 24, darum gab sie Gott auch dahin. Und das lesen wir dreimal in den Versen 24 und 26 und 28. Alle zwei Verse da zunächst. 24 und 25. Darum gab Gott sie da auch dahin, in den Gelüsten ihrer Herzen, in die Unreinigkeit, dass sie ihre Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes für die Lüge eintauschten. Biblische Wahrheit für menschliche Lüge. Kennen Sie sowas? Sind Sie auf der Schule gewesen? Allerlei Beispiele da. Und dem Geschöpf mehr Ehrerbietung und Dienst erwiesen, denn dem Erschaffenden. Ja, so ist es doch. Wozu laufen denn all die SBB-Züge? Um Gottes Wort zu verkünden? Wozu die Post? Damit das Reich Gottes gebaut wird? Wozu all diese Kommunikationsmittel? Was tun die Menschen von Montag bis Samstag? Dienen sich selbst. Dienen dem Geschaffenen. Ja? Und der Erschaffende ist nicht in ihren Gedanken, wie es in der Bibel heißt. Gott ist nicht in allen ihren Gedanken. So ist es doch, so wie es hier heißt. Leisten dem Geschöpf mehr Ehrerbietung, bringen ihm mehr Ehrerbietung entgegen, denn dem Erschaffenden, der gelobt ist in Ewigkeit. Paulus nimmt die Gelegenheit wahr, um gleich zu loben, ja? Das will er nicht versäumen. Er ist nur bereit, der kleinste Anlass bringt ihn zum Lob, wahrlich. Das Wort Amen bedeutet wahrlich. Deswegen gab Gott sie dahin in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre weiblichen Personen tauschten den natürlichen Brauch ein für den unnatürlichen, als auch gleicherweise die männlichen Personen, die, nachdem sie den natürlichen Gebrauch der weiblichen Person verlassen hatten, in ihrer Wollust zueinander entbrannten, männliche Personen mit männlichen Schändliches zur Auswirkung brachten und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. In den letzten zwei Jahren liest man in den Zeitungen so vieles von diesen. Aber man will nicht wahrhaben, die Christen dürfen es ja nicht sagen, dies sei Strafe Gottes, nicht wahr? Das will man nicht hören. Doch wird Gott das letzte Wort bekommen. Inzwischen wollen wir aber das Wort des Evangeliums an solchen Leuten weitergeben, in der Hoffnung, dass ein oder andere sich rufen lässt und dann zu einem Heiligen wird, zu einem Geheiligten. Wir beten zum Schluss. O Vater im Himmel, hab Dank, dass du nicht nur deinen Zorn offenbartest, sondern auch deine Rettung. Und hilf uns, Herr, daran Anteil zu haben, diese noch weiter zu offenbaren, damit Menschen zugreifen können und zu dir finden. Amen.